Jetzt habt ihr alles versaut, jetzt müssen wir nochmal machen.
Wir müssen einen Schnittton machen,
warte. Oh mein Gott, wieder von vorne anfangen. Piep.
Herzlich willkommen beim WP Sofa, Folge 13. Kopflos durch die Nacht. Und wie wir in Sachsen sagen, kopflos durch die Nacht. Hallo Hans Helge. Hallo. Hallo Sven.
Moin René.
Wieder Hallöchen, mit dabei.
Aber es gibt heute gar kein Intro.
Also nicht vorab. Doch, das müsste Hans Helge jetzt dran schneiden und das hier raus, weil du dazwischen gequatscht hast.
Ich?
Naja, ich habe auch noch vergessen, euch vorzustellen. Wieder mit dabei der Sven und der Hans-Helge. Hallo.
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 Okay.
Ach, ihr müsst doch in eurem Dialekt antworten, nicht in meinem.
Hallo.
Ja, guten Morgen.
Genau.
So ist ja, jetzt die Special Berlin. Olympia Edition, habe ich gehört heute.
Ja, Dialekt Olympia. Wir haben nur drei Ringe. Sachsen, West und Berlin.
Ich habe Ringe um die Augen, weil ich so müde bin.
Quatsch.
Du hast so viel gearbeitet, ne?
Worum geht's denn?
Richtig, genau. Arbeiten nennt man das hier.
Ja, du bist fertig mit deiner letzten Prüfung, habe ich bei Twitter gelesen.
Ja, das Semester ist für mich jetzt erstmal abgeschlossen. Jetzt ist Arbeiten angesagt. Und
ihr habt ja auch genug Urlaub gemacht, ne?
Urlaub? Ich hatte noch gar keinen Urlaub. Der konnte erst im September.
Wie, ihr habt doch zusammen am Strand gesessen?
Ja.
Selbst am Strand sind wir immer am Arbeiten.
Richtig, wir haben dort so programmiert. Dann. Den Strand programmiert haben wir dort.
Ja. Ja, erstmal willkommen zurück. Sven, du warst ja irgendwie die ganze Zeit weg. Du hast dich eigentlich hier vertrollt.
Ja, ich nicht die ganze Zeit. Ich war einmal weg. Davor war ja der Herr Reimann nicht aufzufinden irgendwie. Und dann habe ich mich mal ein bisschen in der Arbeit vergraben irgendwie und habe da ein wenig bei an dem ShipCloud-Plugin für WooCommerce gearbeitet. Und da wurde einiges nachzuholen wegen der Versandzonen und so weiter. Und von daher war ich da ein bisschen überbeschäftigt zu dem Zeitpunkt. Das war ja so, dass WooCommerce da einiges umgestellt hat, irgendwie was die Versandzonen anging und so weiter. Und die haben auch beispielsweise nicht nur die Versandzonen eingeführt, sondern die haben halt auch einen Teil der GUI umgestellt und mal eben einfach so alles abgestellt. Da war nichts auf deprecated. Das war also komplett von heute auf morgen einfach weg. Und dementsprechend muss ich dann halt eben auch dann die ganzen GUI-Sachen anpassen für die Version 2.6 und so weiter. Das war auf jeden Fall einiges zu tun. Und ja, jetzt bin ich wieder da.
Das ist
hallo.
Schön.
Willkommen zurück. Und diesmal druckt's.
Aber René war doch im Urlaub, oder nicht?
Ja, der hat ja so eine Postkarte geschickt, die du ja noch nicht gesehen hattest. Hattest du sie gesehen?
Ich weiß es gar nicht genau. Eine Postkarte, wohin hat er dir geschickt?
An Twitter.
An Twitter? Siehst du mal, wie selten. Ich gucke zu selten in Twitter rein.
Mit Hinweis, wo ich mich versteckt habe.
Oh, Mensch, und ich hab's verpasst. Ich guck gleich nochmal nach. Ich durchforste gleich nochmal meinen Twitter-Account.
Du kannst auch in der letzten Episode gucken.
Dann guck ich mal da.
Okay. In Folge 12 ist die zu sehen, oder? War das Folge 12?
Müsste 12 gewesen sein, ja.
Zu sehen? Das ist ja interessant.
Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht. Ich muss erstmal nach. Alle gucken sie jetzt nach. wp-sofa.de.
Ah, okay. Diese Seite habe ich schon mal gesehen, ja.
Ja, da ist ein Podcast und da Sommerloch, Folge 12. Wir sind jetzt in Folge 13 übrigens.
Aus dem Sommerloch raus.
Aus dem Sommerloch raus, aber diesmal mit dem Thema Headless CMS.
Ja.
Aber bevor wir ins Thema einsteigen, lass uns doch erstmal mit den News anfangen, wie gewohnt.
Ja, wie im Redaktionsplan geplant.
Genau. Ich habe ein paar Sachen gesammelt. Allzu viel ist es heute nicht, weil ich glaube, so ein bisschen Sommerloch ist schon anscheinend. Auf jeden Fall habe ich ein paar Sachen gesammelt. Das ist unter anderem, WordPress kommt jetzt nächste Woche. Am 16. kommt WordPress 4.6 im ersten Stable raus, also in der stabilen Version. Beziehungsweise in der 4.6.0er Version. Und da sind halt noch ein paar Kleinigkeiten passiert. Da wird jetzt momentan dran gearbeitet, das Ganze noch ein bisschen rund zu machen. Am Dienstag, dem 16. ist es dann soweit, dann kommt WordPress 4.6 raus. Es ist im Plugin-Verzeichnis ist es so seit längerem, dass man da keine Frameworks mehr einstellen kann. Ist praktisch, wenn ich jetzt ein neues Plugin da einstelle, werden Frameworks nicht mehr angenommen. Das Ganze hat den Hintergrund, dass wenn ich jetzt ein Plugin installiere aus dem WordPress Directory heraus, dass ich das Gefühl haben muss, es muss was passieren. Die Erfahrung habe ich nicht, wenn ich ein Framework installiere, weil die eigentlich grundsätzlich dafür da sind, dass sie andere Plugins mit Funktionen bedienen. Also für mich selber hat das gar keinen Effekt, wenn ich das installiere. Deshalb hat man die Frameworks rausgeschmissen, beziehungsweise man lässt keine neuen Frameworks mehr im WordPress Directory zu. Das Ganze ist auch schon ein bisschen länger so. Allerdings gibt es da jetzt eine Seite, ein Directory für Frameworks, für Theme-Frameworks und generelle WordPress-Frameworks. Das ist dann includewp.com. Da kann man sich da mal nach Frameworks umschauen. Ja.
Wortmeldung.
Ja, dann sag mal.
Ach so. Ich habe jetzt, also was verstehen wir unter Frameworks? Also es ist nicht ein Plugin, was ein Framework beinhaltet, sondern ein Plugin, was irgendwie...
Ja, also im Endeffekt geht es ja um die Frameworks, wirklich um eine Erweiterung für eine Schnittstelle oder halt eine Vereinfachung von einer schon bestehenden API. Also... Wie Sven ja richtig meinte, ein Framework selber bringt von Haus aus keinen Mehrwert für den Nutzer, weil sich nichts ändert. Es bringt halt nur für die Programmierer was, um ihnen das Leben zu erleichtern.
Hast du da ein Beispiel?
Na, ich kenne die Frameworks bei Namen, aber ich habe sie selber nie genutzt, deswegen kann ich da jetzt schwer aus dem Nähkästchen plaudern. Ja,
wie heißt denn? Ich kenne jetzt nur vom Sergey noch dieses alte Toolbox-Plugin, was so in die Richtung geht.
Toolbox das ist ja wirklich eine Sammlung von Funktionen, das würde ich noch nicht mal als Framework sehen.
includewp.com war der Link.
Genau. Also es gibt ja sowas wie Redux zum Beispiel, die ein bisschen auch mit Themes arbeiten. Das ist zum Beispiel ein Framework, um.
Ach, hier so CMB2, Custom Metabox.
Ja, zum Beispiel auch. Also, naja, Custom Metabox, glaube ich, bringt ja eine GUI mit sich. Also, das ist ja schon ein Plugin.
Ich weiß nicht, das ist ja zumindest auf includewp.com mit aufgelistet. Okay.
Ja, wie gesagt, also...
Keine richtige Vorstellung.
Ich habe selber die Frameworks noch nicht so getestet oder kenne die halt nicht, deswegen schwierig zu sagen. Also, die Grundregel oder die Faustregel ist halt eben die, sofern es Code beinhaltet, aber das Plugin sich nichts für den Nutzer ändert, dann ist es halt ein Framework, wenn es also primär für Entwickler geschrieben ist.
Das wäre ja fast mal eine eigene Folge, immer so Frameworks durchgehen, was kann man dann damit machen?
Müsste man sich dann halt mal einen Experten einladen, aber ich denke, da gibt es sicherlich Leute.
Wir sind doch die Experten. Ich lade dich dann ein, Hans-Helge.
Das klingt auch gut.
Das ist doch ein Plan, ne?
Genau.
Also hier ist zum Beispiel, ich gucke ja gerade auf der Seite, hier POTS, Custom Content. POTS is a framework for creating, managing and deploying customized. What? So, wie komme ich da hin? Aber die verlinken noch aufs WordPress-Repo.
Ja, klar, also sind ja die Frameworks sind ja auch noch drin, also die schon drin sind, bleiben auch
aber
drin.
Aber es werden keine neuen angenommen.
Genau.
Sozusagen, okay. Ja. Und ich übergebe
vor allem alleine.
ich übergebe das Wort wieder an Sven, der kann den restlichen News-Teil machen.
Ja, alles klar. Es gab da eine Diskussion auf Twitter zum Thema empfohlener PHP-Version. Es ging also darum, dass man eventuell den Leuten irgendwie empfehlen könnte, von WordPress aus zu sagen, pass auf, wir empfehlen euch jetzt die und die PHP-Version. Damit fing das Ganze an und resultiert ist daraus, dass dann ab Mitte 2017 von WordPress aus wohl PHP 7 empfohlen wird. Empfohlen?
Kriegst du dann im Admin-Bereich eine Notice oder wo wird das empfohlen?
Ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch einfach in die Empfehlung reinkommen. Also nicht, dass da jetzt irgendwie eine Nachricht auftaucht, sondern dass es einfach als Empfehlung gilt, halt, womit WordPress dann laufen sollte. Es gibt irgendwo so eine Seite, wo drauf steht halt eben Recommendation und so weiter. Da wird das dann reinkommen. Es wird dann offiziell halt empfohlen, aber es wird jetzt nicht irgendwie eine Notiz geben.
Genau, aber halt auch zu unterscheiden, das ist halt nur die Empfehlung und nicht die Voraussetzung. Also die Mindestvoraussetzung für WordPress ist immer noch 5.2.
Genau. Also da wird sich auch auf absehbare Zeit anscheinend wohl nichts tun. Da ist ja das Problem, dass WordPress da immer noch irgendwie bei 10% auf 5.2 läuft anscheinend und deshalb kommt da anscheinend jetzt erstmal nichts, dass man die Mindestanforderungen auf PHP 5.3 hebt. Das hat man aber jetzt bei BuddyPress gemacht. Also da hat man mal geschaut, wie viele Leute welches PHP benutzen. Die Statistiken haben die von WordPress.org. Und das war dann bei 5.2 ein relativ kleiner Anteil, aber bei 5.3 schon wieder ein relativ großer Anteil. Deshalb hat man das auf 5.3 erst gehoben und nicht noch weiter nach oben gehoben. Ansonsten hätte man halt wirklich viele Probleme mit den BuddyPress-Installationen, weil ich glaube, ein Viertel der BuddyPress-Installationen laufen noch unter 5.4, also bei 5.3. Die Ecke ungefähr. Aber das habe ich euch auch verlinkt. Kann auch ein bisschen weniger sein, ich weiß nicht mehr genau, aber ist auf jeden Fall einiges. Es gibt noch Neuerungen bei WordPress unter der Haube für WordPress 4.6. Mhm. Das ist die HTTP-API von WordPress. Das ist so dieses WP Remote Get, diese Funktion, die man nutzt. Da kommt dann Requests for PHP unter die Haube. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das war, Ryan McHugh oder so, der das programmiert hat. Der hat die HTTP-API bei WordPress auch programmiert, macht aber parallel noch das Requests for PHP, was ein Projekt ist, was auch von anderer Software genutzt wird und auch von einer eigenen Community betrieben wird und vorangetrieben wird. Und da er das nicht alles auf einmal machen wollte, beziehungsweise beides parallel fahren wollte, hat er die Request for PHP API einfach in die WordPress HTTP API reingepackt und musste jetzt nicht mehr auf zwei Baustellen rumdüsen.
Ja. Was bringt uns das für einen Vorteil, wenn wir das benutzen?
Also erstmal uns jetzt nicht großartig Vorteile. Es gibt da ein, zwei Sachen, die da reinkommen. Kann ich jetzt aber nicht mehr genau sagen. Da müsst ihr euch den Artikel einfach mal durchlesen. Das sind nur minimale Änderungen, die für uns da in der Tür ins Haus stehen. Aber prinzipiell ist das schon mal gut, dass das Ganze halt eben vereinheitlicht wird. So, dann profitiert WordPress halt auch von den Änderungen innerhalb von Requests for PHP.
Okay. Was hast du noch im Angebot?
Es gibt ein Plugin, das nennt sich Post-to-Post. Damit kann man Posts untereinander verknüpfen. Das heißt also, man kann Relationen erschaffen zwischen den Posts. Und diese Posts, um das mal ein bisschen zu erklären, wenn ich beispielsweise ein Produkt habe, dann habe ich vielleicht auch einen Custom Post Type Lieferanten und dann möchte ich das Produkt zu dem Lieferanten referenzieren. Das kann man halt mit dem Plugin machen. Das ist jetzt schon eine Weile lang nicht mehr upgedatet worden, das wird jetzt auch nicht mehr upgedatet. Hat aber, glaube ich, um die 20.000 Installationen. Der Entwickler sagt, er möchte nicht mehr weitermachen. Da kommt halt relativ wenig aus der Community zurück. Es gibt immer wieder Leute, die halt eben das weiter vorantreiben wollten. Unter anderem auch der Mann, der die REST API programmiert hat. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
Ryan McHugh.
Nein, das ist nicht Ryan McHugh. Bachmann?
Ach so, Daniel Bachhuber.
Bachhuber, genau. genau, Daniel Bachhubert, der war das. Und der hatte auch schon selber gesagt, dass er es gerne übernehmen würde. Der hat das auch geforkt, aber hat es dann auch nicht weiterentwickelt. Also waren einige dran interessiert, es hat aber keiner weiterentwickelt. Von daher, also wer sich berufen fühlt, der kann da gerne auf GitHub forken und das Projekt weiterentwickeln und weiter nach vorne bringen. Weil es ist eigentlich ein relativ sinnvolles Plugin, aber es findet sich da zu wenig an Leuten aus der Community, die dann anscheinend da mitmachen wollen. Ja, ansonsten, also das ist jetzt erstmal das, was ich jetzt diese Woche gefunden habe. Da war noch was. TechCrunch wurde gehackt.
Genau. Und zwar TechCrunch, eine relativ bekannte Seite im Technologiebereich, die wurde, läuft auch auf WordPress und die wurde gehackt. Allerdings, kleine Entwarnung, es lag nicht an WordPress, sondern es lag an einem schwachen Passwort für einen Nutzer, der auf WordPress in dem WordPress halt einen Account hat und Rechte hat, und dieser Nutzer meinte halt, kein sicheres Passwort zu verwenden, was ja WordPress durchaus zulässt. Ja, das haben Hacker halt irgendwie geknackt, wie auch immer, wahrscheinlich durch eine...
Braucht man ja noch nicht mein Hacker für zu sein, großartig. Ja,
genau, um halt irgendwie ein Skript haben und eine Brute-Force-Attacke starten, und dann haben die halt den Account gehackt und konnten damit dann Dinge machen.
Okay, das heißt aber dann auch zeitgleich wahrscheinlich, dass sie keine keinen Schutz gegen Brute-Force-Attacken haben, oder?
Wahrscheinlich. Das war jetzt meine Vermutung. Also das stand in dem Artikel nicht genauer drin, wie sie wie gehackt wurde. Den Hacker haben sie leider nicht gefragt. Aber ja, ich fand es halt trotzdem halt erwähnenswert, weil mal wieder, dass man wieder sehen kann, wie wichtig Passwörter einfach sind und dass die halt und komplex sind. Also nutzt halt Passwortmanager.
Genau, genau. Also wie Marc immer sagt, mindestens 13 Zeichen mit Punkten, mit Zahlen und mit Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung, dann ist man eigentlich auf der relativ sicheren Seite, was das Passwort angeht.
Naja, du bist eigentlich schon mit mehr als 6 Zeichen auf der sicheren Seite, weil es kaum noch errechnenbar ist. Auch wenn du da jetzt keine Sonderzeichen oder sowas drin hast.
Ja.
Es geht einfach schon ab.
Ja, der Marc, der hatte irgendwann mal so einen Vortrag gehalten, wo das mal wirklich, also das mal ausgerechnet wurde, mit wie lange hält ein 8-stelliges, 9-stelliges, 10-stelliges. Ab 13 war das wirklich eine Sache, die konntest du dann wirklich kaum noch berechnen irgendwie. Das hätte dann.
Genau, das reicht auch schon ab 6 Stellen. Also 6 Stellen mindestens.
Es gibt von Alexander Lehmann ein sehr, sehr nettes Video, das Passwörter auch nochmal erklärt. Das verlinken wir auch gerne nochmal in den Shownotes. Also auch, es ist ein tolles YouTube-Video, was für nicht technisch affine Leute das Thema mal erklärt. Und das ist richtig gut gemacht.
Ja.
Genau, apropos Marc, du hast dich ja auch wieder mit Marc im Vorfeld getroffen, virtuell.
Ja, man muss dazu sagen, das Ganze ist ja jetzt schon eine Woche her, weil wir das letzte Woche ja schon probiert haben, irgendwie den Podcast aufzunehmen.
Aber was haben wir denn noch probiert?
Ist ja, bitte?
Was haben wir da probiert?
In den Podcast aufzunehmen. Und ich meine in Erinnerung zu haben, dass das letzte Woche nicht wirklich geklappt hat. Deshalb eine Woche Verspätung.
Ich glaube, das lag an dem Niemeyer, ne?
Ich weiß es auch nicht.
Der Niemeyer hat sich ein Virus im Internet eingefangen und dann hat es nicht mehr gedruckt.
Ah ja, okay, alles klar, genau. Das war's. Das wird's gewesen sein. Aber dann mach doch mal den Marc rein.
Genau.
Mach den mal.
Spielen wir mal den Marc rein.
Hallo Marc.
So, jetzt kommen wir wieder zu unserem Sicherheitsteil. Marc ist wieder bei uns. Hallo Marc.
Hallo Sven.
Ja, was hast du uns denn Schönes mitgebracht nach deinem Urlaub?
Ich würde heute gerne was erzählen über etwas, was mich letzte Woche ein wenig beschäftigt hat, und zwar das Plugin WordFence. Für alle die das nicht kennen, das ist eines der beliebtesten Sicherheitsplugins für WordPress. Und WordFence hat eine Funktionalität, die auch ich hin und wieder mal gerne nutze. Und zwar ist das ein Scan, der alle Dateien im WordPress-Verzeichnis prüft und Warnungen ausgibt, falls Dateien verändert sind, und WordFence prüft dabei die Originaldateien im Repository, also von WordPress selbst, von Themes und Plugins, die im WordPress Repository verfügbar sind, und gibt eine Warnung aus, wenn diese Dateien irgendwie verändert sind, was hin und wieder mal auch auf einen Hack hindeuten kann. Und WordFence hat letzte Woche ein Update rausgebracht. Und mit diesem Update, obwohl es nur ein Patch-Level-Update ist, haben sie eine neue Funktion eingebaut, die dann für einige Verwirrung gesorgt hat, auch bei mir selbst. Bislang hat WordFence geprüft, ob die WordPress-Dateien verändert worden sind. Seit neuestem, seit der Version 6.1.11, prüft WordFence nun auch, ob im wp-admin und wp-includes-Verzeichnis Dateien liegen, die nicht zu WordPress selbst gehören, also die irgendwas Externes sind, die nicht im Original, in der Original-WordPress-Installation vorhanden sind.
Die da auch nie liegen durften.
Die da eigentlich auch nicht liegen sollten, weswegen der Check als solches sinnvoll ist. Nun haben sie den aber eingeführt in der Patch-Level-Version, also so relativ mit kleiner Ankündigung. Und das hat sehr viele Menschen verwirrt, weil plötzlich die ganzen WordFence-Installationen angefangen haben, irgendwelche Warnungen auszugeben, die sie einen Tag vorher noch nicht ausgegeben haben, die sich ganz viele Leute nicht erklären konnten. Das Lustige daran war, dass viele dieser Meldungen, die dann aufkamen, eigentlich nicht so aussahen, als wären die Seiten gehackt, denn die Dateinamen deuteten jetzt eher auf irgendeine manuelle Bearbeitung hin, weil es gab viele Dateien, die eine Sicherheitskopie mit der Endung .php.org, wie Original, Original, hatten.
Okay, sind das so Backup-Dateien oder was?
So sah es irgendwie aus. Und was sich nachher herausstellte, war, dass diese Installationen, die solche Warnungen hatten, häufig mit einem One-Click-Installer installiert worden sind. Zum Beispiel mit dem One-Click-Installer von Plesk oder cPanel. Und es scheint so zu sein, als würden diese Installer da noch ein paar Zusatzdateien ablegen, ein paar Dateien ändern, während der Installation da irgendwelche Änderungen vornehmen und ihre Reste in dem wp-admin und wp-includes-Verzeichnis liegen lassen. Und da die Funktion vorher in WordFence nicht eingebaut war und jetzt schon, schlägt WordFence halt neuerdings Alarm bei solchen Sachen.
Ja, ist aber schon mal ganz interessant zu wissen, dass sie das überhaupt machen, also dass da Änderungen vorgenommen werden anscheinend.
Ja, und genau das ist ja eigentlich das Problem, denn aus meiner Sicht muss man am WordPress Core keine Änderung vornehmen, wenn es ein One-Click-Installer ist. Und wenn man das während der Installation braucht, dann kann man es nach der Installation aufräumen. Ja. Bedeutet jetzt für alle Anwender, die sowas haben, wenn das solche Dateien sind, dann kann man die mit hoher Wahrscheinlichkeit getrost löschen, weil sie tatsächlich keinerlei Sinn haben. Unter Umständen kann es sogar sein, dass die Installer die Dateien aber auch noch brauchen. Das ist also noch viel schlimmer, dass also die Installer ihre Kommunikation mit der WordPress-Installation nur aufrechterhalten können, wenn diese Zusatzdateien da sind. Dann kann man sie natürlich in WordFence ausblenden, sodass WordFence darüber nicht mehr meckert. Zeigt mir aber grundsätzlich, was ich im Allgemeinen schon immer gesagt habe und auch weiterhin sage, dass so eine Installation mit solchen One-Click-Installern immer mit Vorsicht zu genießen ist, weil man nie so genau weiß, was da alles passiert, was die alles zusätzlich einstellen, was die alles automatisch verhindern und wo sie irgendwas am Code ändern. Und auch dieses Beispiel zeigt wieder, dass das nicht ganz so schlau ist und selbst sowas wie Plesk und cPanel offensichtlich da komische Sachen machen oder zumindest mal in der Vergangenheit gemacht haben. Denn wann das passiert ist, weiß man jetzt nicht so genau. Die Installationen sind teilweise auch schon etwas älter. Mag sein, dass die zum jetzigen Zeitpunkt sauber installieren, aber zumindest mal seltsam installiert haben.
Das war ja auch bei Strato, war das ja mal so, dass sie dann irgendwie ihre Installation bei dem Einklick-Installer so geändert haben, wie sie es dann halt eben brauchten für ihre Installation.
Das habe ich damals bekommen. Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass sie damals das so hatten, dass keine WordPress-Updates automatisch eingespielt wurden.
Ja, es ging ja auch nicht, weil die hatten ja ihre Änderungen drin. Das kann man
genau einfach überspielen. Das ist eben, und das ist natürlich geht gar nicht. Also selbst wenn es ein Managed WordPress ist, muss man natürlich irgendwie noch die Chance haben, irgendwas selber zu tun, wobei diese One-Click-Installer ja keine Managed WordPress-Installation sind, sondern nur eine Standardinstallation eigentlich erlauben sollten. Also mein Rat an dieser Stelle ist immer, ohne solche One-Click-Installer zu installieren. Das ist auch nicht wirklich viel schwieriger. Dauert ja auch nur die berühmten 5 Minuten bei der berühmte 5-Minuten-Installation von WordPress. Und für alle, die WordFence einsetzen und solche Fehler jetzt feststellen, da sollte man natürlich einmal genau prüfen, was das für Dateien dann sind, die da plötzlich jetzt auftauchen. Und sollten das aber solche Überbleibsel sein, kann man die entweder löschen oder in WordFence ausblenden, dass da keine Meldungen mehr kommen. Und dann ist die Installation auch wieder sicher.
Sehr schön. War das das einzige Thema oder hast du noch etwas für uns?
Das war's eigentlich heute.
Wow, dann passen wir ja perfekt in die Zeit rein. Ich habe schon gedacht, wir müssten wieder überziehen.
Nein, ausnahmsweise mal nicht.
Wunderbar, alles klar. Ja, dann war es das erstmal mit der Sicherheit. Also ich hoffe, es war es jetzt nicht mit der Sicherheit. Ja, dann bedanke ich mich bei dir und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Marc.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Okay, mach's gut. Ciao.
Ach, das waren jetzt die News mit dem Marc. Das ist ja toll. Scheiße.
Ja, super, ne? Auf jeden Fall. Also, Headless CMS haben wir heute als Thema.
Genau, steigen wir mal ins Thema ein. Was ist ein Headless CMS? René, willst du das vielleicht kurz mal versuchen zu erklären?
Jetzt nimmst du wieder den mich als Opfer, weil ich ja keine Ahnung habe davon.
Richtig.
Also, wenn wir diese Wortkombination Headless ins Deutsche übersetzen, dann kommt da kopflos raus. Und kopflos heißt einfach, dass das CMS nur als Backend-Redaktionssystem, ohne dass da mittelbar ein Frontend angeschlossen sein muss. Beziehungsweise das CMS an sich stellt dann nur noch API bereit in Form von REST, SOAP, WSDL, was auch immer, um mit dem CMS zu kommunizieren. Das Frontend ist komplett losgelöst von dem CMS und kann dann frei Elemente laden, zusammenbauen und so weiter. Also das Headless sagt CMS und Frontend sind getrennt voneinander oder können teilweise auch getrennt sein. Da gibt es verschiedene Methoden, die man in der Entwicklung anwenden kann, um eben mit Headless CMS, also was sagt ihr denn dazu? Ist das so ungefähr subjektiv das Richtige?
Das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Also im Endeffekt Headless heißt, dass das ganze Frontend wegfällt, dass man keine direkte, dass der Nutzer halt keine direkte grafische Schnittstelle mehr dazu hat. Also bei WordPress oder im CMS-Bereich wird es ja meistens damit in Verbindung gebracht, dass nur das Frontend wegfällt. Das heißt, das ganze Backend, das man von WordPress kennt, würde dann noch bestehen und man kann es als Nutzer verwenden, um sein Content zu verwalten. Aber allgemein gefasst kann man sogar noch so weit gehen und sagen, Headless heißt, dass die ganze grafische Schnittstelle wegfällt, die der Nutzer zum Interagieren braucht und eigentlich nur das System per se besteht. Also das Datenbankmanagement, die Datenbankverwaltung dahinter, wie der Content gespeichert wird, die Relation.
Okay, jetzt könnte man daraus natürlich folgende Fragestellung ableiten. Wann ist das und wer sich das und welche Vorteile bzw. Nachteile bringt mir das? Da kann der Sven ja bestimmt was dazu sagen.
Also sagen wir mal so, ich kann mir schwer vorstellen, dass man wirklich beide Seiten abschaltet. Also dass man wirklich das Frontend und das Backend abschaltet, das wäre praktisch, als würde ich es nur noch als Datenbank benutzen.
Also im WordPress-Bereich stimme ich dir zu, das wäre wahrscheinlich ein sehr komischer Anwendungsfall. Den müsste ich mir auch erstmal aus den Fingern saugen. Aber generell wäre das natürlich möglich.
Genau, und deshalb würde ich dann sagen, entweder oder, also dass man beispielsweise sagt, ich habe jetzt eine WordPress-Seite, nutze beispielsweise nur das Frontend, das heißt zum Beispiel, also es gibt ja so Sachen zum Beispiel, es gibt so mittlerweile Anbindung an SAP-Systeme, dass die Leute dann sagen, sie haben ihre Produktverwaltung in SAP und die schieben dann die Daten jetzt nur noch über in WooCommerce Shop rein und dann lässt man das Backend weg. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, man schiebt die Sachen dann da rein und nimmt dann halt WordPress, weil es ein relativ schnell umzusetzendes Projekt ist.
Aber dann nimmst du WordPress, um ein Frontend zusammenzubauen oder was willst du dann noch mit WordPress machen, wenn die Daten da reinlaufen?
Mit WordPress, dann wird dann das Theme und WooCommerce und die ganze Schnittstelle von WooCommerce genutzt. Also da kann ich auch einiges mitmachen.
Ja, aber guck mal, mit deinem Beispiel gerade, du sagst, du hast einen Laden, einen Shop, einen Online-Shop mit SAP-Anbindung und deine Lagerhaltung machst du über SAP, das heißt, alle Artikel landen im SAP und SAP hat irgendeine Methode, die pusht in dein WordPress und die pusht die Daten nur darum in dein WordPress, weil du damit das Frontend darstellen möchtest, also die Seite. Mhm. Und um die richtig darzustellen, willst du natürlich die WordPress Frontend, die Frontend Template Engine und etc. nutzen und brauchst halt WooCommerce. Aber irgendwie ist das ist ein bisschen, weil der richtige Weg wäre hier zu sagen, okay, das Headless CMS, das CMS ist mein SAP und SAP stellt mir irgendwie mit Symfony oder Laravel oder whatever eine API bereit, mit der ich an SAP mich dran stöpseln kann und dann stöpsel ich da mein Frontend mit irgendeiner Template-Engine oder Mustache im Fall von Node.js irgendwie da dran, um dann entsprechenden Frontend daraus zu bauen. Also diesen Schritt, die Daten jetzt nur ins WordPress zu übertragen, um WordPress als Frontend-Telefon zu nutzen.
Ich denke mal schon, dass das ein Anwendungsfall ist. Das ist halt die Frage, es gibt ja unterschiedlichste Konstruktionen. Also man kann jetzt nicht nur sagen, ich nutze jetzt nur das Frontend, man kann auch sagen, ich nutze beispielsweise nur noch das Backend. Also das ist halt immer eine Frage, was man machen möchte und wie komplex man das gestaltet, ob man jetzt noch irgendwo Laravel zwischenpackt oder sowas. Das ist immer eine Frage halt eben, was da
letztendlich
auch tatsächlich gebraucht
wird. Also ein typischer Anwendungsfall, der in dieser Diskussion immer wieder gebracht wird, ist, dass man das Frontend weglässt, weil man ein eigengebautes Frontend mit neuartigen Technologien wie Angular, JS, React oder so dran stöpselt. Das heißt, man geht von der ganzen Theme-Geschichte weg, die WordPress mit sich bringt, und geht dann beispielhaft über die REST-API, holt man sich die Daten aus der WordPress-Installation raus und stellt es auf seiner Webseite dynamisch dar.
Ich würde nochmal das Beispiel von Sven aufnehmen. Du hast den SAP und du hast deine Webseite. Und die Webseite besteht nicht nur aus Shop, sondern noch aus zum Beispiel News- und Community-Bereich. Und dann macht es wieder Sinn, dass du sagst, okay, ich bin der SAP an meinem, um die Daten in WooCommerce zu synchronisieren. Und parallel habe ich noch ein BuddyPress, weil ich da irgendwie so Community-like irgendwas habe. Und ich habe noch, sag mal irgendwas, ich habe halt noch ein WordPress-News-System. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Hat das Telefon schon wieder. Nee, ich wollte noch ein drittes
Ding haben, was nichts mit
WordPress zu tun hat. Da fällt mir jetzt nur Forum ein. Also, man hat ja so bestimmte Web-Anwendungen, wo WordPress jetzt nicht geeignet ist, weil wir haben einfach Software, die dafür besser geeignet ist. Wenn ich jetzt ein Forum machen möchte, dann werde ich da wahrscheinlich RV Bulletin oder PHP Dingens nehmen hier, wie das hieß, weiß jetzt nicht mehr. Statt WordPress mit WordPress ein Forum zusammenzubauen. Einfach weil die Software dafür gemacht ist und WordPress eben nicht. Und dann habe ich jetzt einen Designer bzw. einen Frontendler, die haben mir ein Design. Das kann ich ja jetzt nicht auf das Forum, auf die Forensoftware lassen, auf SAP lassen und auf WordPress gleichzeitig lassen. Ich müsste ja für jedes System müsste ich ein eigenes Theme bauen, was das unterstützt. Und da kopple ich eben die CMS voneinander ab und lasse das Frontend bzw. das Theme über die ganzen APIs mit dem Datenlieferanten, nenne ich es jetzt mal, kommunizieren und habe dann halt ein einheitliches Frontend mit einheitlicher Funktionalität und kann das so bedienen.
Das ist quasi jetzt ein komplexerer Fall, den ich ja eben beschrieben habe, dass du eben halt ein Frontend hast, das nicht an ein CMS gebunden ist, weil du dann halt flexibler und dynamische Inhalte laden kannst. Wo die Daten dann per se ja herkommen, ob das jetzt WordPress ist, ein PHP-Bullet-Forum oder ein ERP-System, das ist in dem Fall ja total egal, das interessiert das Frontend ja nicht.
Also das heißt, dass dann die Frontends, nicht ein Frontend praktisch, man hat ein Frontend, das holt sich dann aus allen Systemen die Daten, das sind dann diese Headless CMS und gibt die dann halt eben aus unterschiedlichen Systemen aus, also holt sich dann beispielsweise über die REST API von WordPress die Daten, um dann halt eben dann entsprechend alles anzuzeigen.
Was ich noch sagst?
Ja, quasi.
Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist dann, oder Wert wäre eben Performance. Ne? Wenn du hast jetzt drei Systeme, die du mit einem Frontend bedienen möchtest, dann könntest du ja via Node.js oder Ajax halt Elemente nachladen, Blöcke. Du zerlegst dein Inhalt der Seite, das heißt, du hast jetzt zum Beispiel die Startseite, da willst du Produktlinks aus dem SAP-Shop anzeigen und Forenbeiträge aus dem Forum und News aus dem WordPress-Blog. Und die könntest du jetzt via asynchrone Requests die ganzen Blöcke einzeln nachladen zum Beispiel. Dann hättest du einen Performance-Gewinn. Dann könntest du auch noch entscheiden, habe ich noch irgendwie eine Bilder, die länger braucht zum Laden, dann platzierst du die weiter unten in der Seite oder je nachdem, wie der Designer das vorgibt und du kannst halt entsprechend die nachladen, die Sachen, die länger sind. Das Big Pipe gibt es da auf Facebook gibt es einen Developer-Artikel, der sich damit beschäftigt.
Hans-Helge, du hast gerade noch was gesagt.
Ja,
Ich habe dich nicht verstanden.
Ja, also im Endeffekt, also das Nachladen hat ja nichts mit dem Headless zu tun. Das kannst du ja auch jetzt schon machen mit WordPress und in Themes.
Boah. Würde ich jetzt auch mal behaupten. Also ich denke, dass das eigentlich mit der REST API zu tun hat, dass man dann also über JSON-Requests dann halt einfach seine Daten bekommt und die wie gesagt, einheitlich zusammen irgendwie zusammenbaut innerhalb eines Themes aus unterschiedlichen Systemen, ja.
Ja, genau. Also hier ist halt wirklich zu nennen, Headless heißt, du lässt halt einen, in den meisten Fällen die grafische Frontend-Oberfläche halt weg.
Hat denn jemand von euch schon mal ein Projekt gehabt, so Thema Headless, oder?
Also ich habe selber mit WordPress, also mit WordPress per se habe ich noch nichts Headless gearbeitet, aber halt mit anderen, von anderen Softwareprodukten kenne ich das halt ganz normal. Aus der Linux-Welt kennt man das, wenn man Systeme, Services am Laufen hat, dass diese als Headless auch lauffähig sind, weil man gar keine grafische Schnittstelle zur Verfügung hat. Also braucht man diese Komponente auch erst gar nicht laden.
Ja, das macht natürlich Sinn, performance-technisch.
Ja, nicht nur performance-technisch, auch einfach von der Datenmenge, die du halt auf deinem Server speichern musst. Weil so eine grafische Oberfläche mit allem Schnickschnack und allen Optionen ist natürlich auch einiges an Megabyte, die du dir halt sparen kannst. Und wenn du das halt mit ganz vielen Services hast, dann geht das schon ins Gewicht.
2010 oder ja, zwischen 2010 und 2009 haben wir WordPress schon als Headless benutzt. Und zwar bei einem Börsenportal, was redaktionellen Inhalt hatte und was per DPA automatisch News erhält und was halt entsprechend noch Börsengen, IR-Informationen und also es wurde auch aus Content aus drei verschiedenen Kanälen gezogen beziehungsweise bereitgestellt und nur der Redakteur, der da manuellen selbst erzeugten Inhalt erzeugt, der hat ein WordPress benutzt. Das WordPress hat halt damals noch keine REST-API gehabt, die haben wir selbst dahin gehängt. Und unser Service, was in dem Fall war das, glaube ich, Cent irgendwas, hat bei WordPress das abgeholt und dann aus den ganzen Sachen eben was dargestellt.
Aber damit verwirrst du Begriffe, René. Das ist
na nicht doch, WordPress headless. War ja nur das Redaktionssystem. Das hatte keine Frontend-Ausgabe. In dem Moment ist es headless. Und die Daten von der DPA, die sind auch nur per Headless-Schnittstelle irgendwo kommen. Genauso wie die Börsendaten. Und dann gab es eine Schnitt. Und diese ganzen Daten wurden mit einem Template-Engine Smarty zusammengebastelt. Und dann kam dann Frontend raus.
Ja, okay, dann ist es headless, weil du das Frontend weglässt. Aber headless macht es nicht, weil du Daten aus einer dritten Quelle beziehst oder irgendwo reinholst.
Nee, Headless heißt ja, ich habe ein Redaktionssystem, was keine Frontend-Ausgabe
einfach ja, gesagt. Aber wo die Daten herkommen, also im einfachsten Fall ist es einfach nur die WordPress-Datenbank MySQL dahinterstehend. Nichts mehr, nichts weniger. Das ist schon Headless, wenn das Frontend wegfällt.
Ja, aber das Backend ist noch da.
Könnte, genau, aber muss ja nicht.
Ja gut, du könntest auch komplett über die REST mit Artikeln befüllen, dann hast du keinen. Aber wann machst du denn
richtig,
das?
Richtig, genau. Du könntest auch dein eigenes ja, Backend
haben wir bauen. Hier nicht Automatic hat doch dieses Calypso, heißt das so? Das war doch so eine Beispiel
genau.
Headless-Anwendung.
Genau, Calypso halt als Backend-Alternative gebaut mit dem React-Framework von Facebook, was eine neuartige Anbindung zu WordPress.com und selbstgehosteten WordPress-Seiten bietet. Das ist zum Beispiel, wäre halt auch headless, weil auf dem Server läuft nur der WordPress-Code, der für die ganze Nutzerverwaltung und Datenbankverwaltung und so vonnöten ist, aber das ganze Backend, alle Views
ich und auch die Frontend-Views fallen echt, durch. Ist das Open Source, das Calypso? Ich wollte schon mal reingucken, weil im normalen WordPress ist es ja auch so, dass die viele Sachen im Core, im Backend-Core fest verankert sind. Irgendwelche Views, irgendwelche HTML-Elemente.
Naja, die REST-API, die ja in WordPress.com schon um einiges länger drin ist und auch schon weiter ist als die in WordPress.org, die kann auch schon sehr viele Dinge mit dem Backend
machen. Wer hast wir?
Die haben Calypso installiert. Nicht die WordPress.com.
Ja, genau. Also da läuft halt Calypso ist ja selber einfach nur ein Frontend. Also das läuft auf irgendeinem Server und ist über die REST API mit WordPress.com verbunden.
Okay.
Ja, ich frage mich sowieso, ob dann irgendwann WordPress nicht so auch ein bisschen kopfloser sein wird in Zukunft. Also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass irgendwann die Admin-Oberfläche, die eigentliche, die jetzt drin ist, da rausfliegt und durch Calypso irgendwann ersetzt wird. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Weil das Ziel der REST API ist es ja auch, alles innerhalb von WordPress abzudecken. Also auch die ganzen Admin-Bereiche, das ist ja das große Thema eigentlich. Und es ist noch ein bisschen Arbeit bis dahin, aber irgendwann soll man das dann alles über die REST API steuern können. Dann kann man eigentlich den Admin-Bereich wegfallen lassen. Vor allem, wenn man sich überlegt, was für Altlasten der ganze Admin-Bereich mit sich bringt, wenn man sich den Code mal anschaut.
Ja, das meine ich ja gerade. Das ist, da steckt so viel drin, das kannst du ja gar nicht, du kannst den Admin-Bereich gar nicht komplett loslösen. Du hast immer irgendwelche Fragmente drin von diesem Admin-Bereich.
Ich glaube, auf Dauer, also das wäre natürlich ein Ziel, dass man erstreben kann, aber ich glaube nicht, dass WordPress das auf geraume Zeit machen wird. Weil du damit etliche Back-Compatibility-Issues hast.
Hat man denn jetzt noch irgendwie ein Anwendungsbeispiel, was der normale End-User, damit er sich was drunter vorstellen kann, der jetzt keine Schnittstellen zu irgendwelchen Datenlieferanten hat? Wann könnte ich das noch benutzen?
Naja, zum Beispiel, wenn du also ich hatte jetzt letztens den Podcast gehört von unseren lieben Kollegen aus dem Presswerk. Die hatten Birgit Olsen im Interview und die hat über App-Frameworks ein bisschen was geredet. Also wenn du eine App hast, also ich spreche jetzt wirklich von einer App auf einem Smartphone zum Beispiel, dann hast du ja einen View, also ich betitel jetzt quasi die App auf Android oder iOS als View von meinen Daten und die müssen ja auch irgendwo ihre Daten herbekommen und das könnte zum Beispiel auch ein WordPress sein, dass du WordPress als Management-Plattform nutzt, um deine Apps mit Daten zu füttern. Das heißt, die Apps kommunizieren dann über die API da wieder damit.
Okay, dann hast du quasi nur eine App mit irgendeinem redaktionellen Inhalt und dann ist WordPress headless und die App sorgt selbst für sein Frontend und holt sich nur Daten via JSON-API ab.
Richtig, genau. Ja, und kommuniziert halt damit und wie auch immer. Du kannst ja auch WordPress als Nutzerverwaltung nutzen, dass die Leute sich halt anmelden können, Nutzerprofile erstellen können, aber das Ganze wird im Hintergrund von WordPress gemanagt. Aber davon kriegt der Nutzer ja nichts mit, weil er weiß ja, der sieht ja nicht, was dahinter steht, außer er schaut in den Source-Code.
Ja, ist ein Feld, ja, gerade für Apps. Vielleicht könnte man sogar Spiele darunter, also was heißt könnte, man kann das definitiv auch mit Spielen machen, dass man in die Spiele irgendwelchen Content impliziert via Backend und User verwaltet für sein Spiel. Da gibt es schon tolle Sachen, die man damit machen kann. Was ich ja auch interessant fand, habe ich letztens überlegt, es gibt ja bei YouTube, die laden, die haben ja oben so ein fancy Ladebalken drin, der da so von links nach rechts sich durchbewegt. Und sowas kann man ja mit einem normalen Standard WordPress nicht einfach bauen, weil der Ladebalken ja auf einem asynchronen AJAX-Request basiert, der sich die Daten holt. Sonst könnte der ja, bei einem normalen Request kannst du nicht berechnen, wie lange jetzt dieses Laden dauert, wenn er noch nicht weiß, was alles kommt. Und das könnte man zum Beispiel auch machen, indem man sagt, okay, das Frontend entkopple ich jetzt ähnlich wie bei Calypso und baue mir dann einen AJAX, nicht AJAX, ein JSON, ach Mensch, ein JavaScript-Dingens, nehmen irgendein JavaScript-Tool, Framework, mehr mit AJAX eben meine Seite zusammen. Ich habe so ein bisschen den Faden verloren. Ja, das Telefon klingelt auch die ganze Zeit.
Ich mache jetzt hier eine Strichliste für dich, René.
So, der Ton aus, aber die rufen trotzdem an, das lenkt mich ab.
Dann steck mal das
Telefon aus.
Aber ich denke mal, also so prinzipiell, also ist das so eine Sache mit WordPress, dass sich da wahrscheinlich einiges ändern wird, dass das einfach nicht mehr so als Content-Management-System an sich genutzt wird, wie es jetzt ne, als Content-Management-System für Webseiten halt eben gebraucht wird. Sondern dass man das wirklich, also WordPress als App-Framework, das ist halt eben auch länger Begriff jetzt in der WordPress-Welt, dass man halt WordPress vom Prinzip her da noch weiter zweckentfremdet. Das war am Anfang war es ein Blogsystem, dann ist es ein Content-Management-System geworden und so weiter. Und ich denke mal, dass es jetzt nicht nur ein Content-Management für Webseiten sein kann, sondern auch für viele andere Dinge, dass man da andere Funktionalitäten drauflaufen lassen kann, dass dann vielleicht noch höherwertige Plugins kommen, die auch wieder andere APIs ansprechen, dass ich dann über WordPress Daten eingeben kann, die dann über APIs woanders hingesendet werden, dass ich im Zentrum aber beispielsweise einfach mein WordPress weiterhin habe. Also ich schicke dann Daten aus meinem WordPress an Facebook, an Twitter, an irgendwelche anderen Dienste oder wie gesagt, also ist es ja zum Teil auch schon, wenn ich jetzt beispielsweise mich für Newsletter registriere, dass es dann praktisch dann auch direkt dann da in den Mailchimp reingehen kann. Ist die Frage halt eben, welche Schnittstellen hat man eigentlich? Also ich könnte theoretisch damit auch dann, also eigentlich alles, was REST-APIs über WordPress steuern. Und das ist eigentlich wieder so eine Sache, das könnte dann auch jeden wieder für zu Hause betreffen, weil ich dann praktisch WordPress als Kommandozentrale benutzen kann für viele Dinge, die ich vielleicht im Alltag gebrauchen kann. Und zweifelsfrei, wie gesagt, es gibt ja auch so Möglichkeiten, Lichter an- und auszuschalten über eine REST-API oder ganz andere Dinge, die ich dann ganz gerne mitmachen möchte. Aber ich kann halt eben dieses System komplett zweckentfremden.
Ja, du kannst ja zum Beispiel dein Haus voll automatisieren, dass du dann WordPress ist deine Kommandozentrale. Zum Beispiel hast du einen digitalen Briefkasten. Ja, musst dir vorstellen, an der Tür, wenn du jetzt ein Eigenheim hast zum Beispiel, an dem Briefkasten Schlitz ist ein Scanner dran. Wenn der Postbote da einen Brief reinwirft, dann wird er gescannt. Der Scanner ist wiederum mit WordPress verbunden. Das Gescannte wird in der Mediathek abgelegt. Dann kriegst du eine Notification auf dein Telefon, oh, da ist Post gekommen, weil du bist ja nicht zu Hause. Dann kannst du auf deinem Telefon sehen, was wurde dort gescannt und dann siehst du deine Post, also den Umschlag, weil macht ja keiner auf. Oder man hat dann so einen verlängerten automatischen Briefkasten, der gleichzeitig noch einen Aufreißmechanismus hat und das Ding aufmacht und auseinanderfaltet. Noch sortieren nach Werbung, Rechnung, Postkarten und so weiter. Und das landet ja, alles schön im WordPress und das kannst du gleich auf deiner Webseite publizieren.
Also es gibt ja auch noch ganz viele Sachen im Bereich REST API, gerade im Haushaltsbereich irgendwie oder beziehungsweise im Bereich der Autos und so weiter. Da gibt es ja auch einige APIs mittlerweile, die man ansprechen kann, wo man halt eben gucken kann, wo ist mein Auto. Ist nicht ganz unpraktisch und wird anscheinend auch relativ häufig gebraucht. Es gibt so ein Auto mit so einer REST-API und es gibt eine App mit so einer eine App dafür, für dieses Auto. Und das, ich glaube, die am meist runtergeladenen App, wo steht mein Auto? Also wenn man dann vielleicht mal umgeparkt hat und vergessen hat, wo man sich eigentlich hingestellt hat.
Ich sage, das passiert mir regelmäßig.
Bitte?
Dass ich aus der Tür gehe, zum Auto gehen will, erstmal zwei Straßen in die falsche Richtung laufe, bis mir einfällt, Nee, ich habe das auch schon mal eine halbe Stunde lang gesucht. Weil mir das Beste war,
er hat ja gar kein Auto.
Als wir geheiratet haben, da war ich auch felsenfest überzeugt, dass ich gegenüber geparkt habe von meinem Haus. Und wir sind zum Auto gelaufen und da war eine Lücke, da war kein Auto an der Stelle, wo das Auto sein sollte. Da war auch kein anderes Auto. Dann bin ich erst in die Seitenstraße gelaufen, weil ich dachte, okay, da hast du da geparkt. Da war auch kein Auto. Da bin ich die Straße runtergerannt, da war auch kein Auto. Stand ich wieder vor der leeren Parklücke und habe mir gedacht, nein, jetzt haben die dich abgeschleppt. So ein Scheiß. Bis dann irgendwo meine Tochter hergeschrien hat, hier hinten.
Ja, das ist halt wirklich auch ein Problem, was viele Leute haben irgendwie, dass sie ihr Auto dann anscheinend nicht wiederfinden. Aber was ich meine, ist einfach, dass es da mittlerweile echt riesige Möglichkeiten gibt, ein extrem weites Feld, was die REST-APIs angeht. Und wenn man sich dann halt eben WordPress dann als Kommandozentrale da einrichtet irgendwie, dann hast du wirklich auch für den Bereich zu Hause so eine Art Headless CMS.
Also ich möchte nochmal auf den Punkt kurz zu sprechen kommen, den du ja eben meintest, dass sich WordPress immer weiterentwickelt. Das sieht man ja kontinuierlich. Also schau dir WordPress vor 10 Jahren an und schaust dir jetzt an. Aus einer einfachen Blog-Software wurde dann halt ein vollwertiges CMS, mit dem man große Webseiten realisieren kann. Und jetzt ist halt der nächste Schritt mit der REST-API gekommen, dass man halt das Ganze aufbricht und nicht nur Webseiten damit quasi verwalten kann, sondern alles. Alles, ja. Wofür man halt irgendeine grafische Schnittstelle haben möchte, sei das jetzt mein Kaffeemixer, mein Handy oder halt das Auto, das kann ich halt mit WordPress auf einer, ja, im Endeffekt Webseite, weil es ja im Browser läuft, damit irgendwie verwalten, steuern, darstellen, wie auch immer.
Man muss das Ganze nur aufhören, halt eben als Webseite an sich zu denken. Irgendwie, man könnte das auch als lokale Installation bei sich hier irgendwo drauf liegen haben, irgendwie. Vielleicht macht man dann auch irgendwann mal für irgendwelche Leute irgendwelche Apps, die dann praktisch dann Server und alles Mögliche enthalten, irgendwie, um dann eine möglichst einfache WordPress-Installation zu haben oder so. Auf Windows gibt es dann vielleicht auch irgendwann mal die berühmt-berüchtigte, immer wieder gefragte WordPress-Exe-Datei, die von vielen Leuten immer wieder gesucht wird, weil die das installieren möchten irgendwie. Das wären halt Ideen, wo man das anderweitig auf jeden Fall einsetzen kann. Das wären dann komplett andere Anwendungsgebiete, die halt einfach nur noch auf der Technik von Webservern, also von diesen Websystemen halt eben basieren, PHP, Apache oder Nginx oder ähnliches.
Ja, also ich persönlich würde da trotzdem halt davon weggehen, das ganze App-Framework zu nennen, weil ich finde, ein Framework ist halt etwas, was mit Code zu tun hat, um es aufzubauen und dahinter. Das heißt, ich persönlich denke bei App-Framework an Tools wie PhoneGap oder halt, wie heißt das eigentlich, Cordova, ich glaube. Also um halt Code zu schreiben, der danach halt auf ein Handy gelangen kann, um meine App wirklich zu programmieren. Aber ja.
Ja gut, ich meine, ich kenne das halt mit dem App-Framework, halt eben WordPress als App-Framework oder ähnliches sind ja einige.
Ja, aber ich mache damit ja keine Apps, also ich stelle damit ja erstmal nur Daten bereit.
Ja, ja, klar, also ich finde das auch, App finde ich jetzt auch ein bisschen zu eingrenzend auch. Das ist richtig. Jo.
Genau.
Ja, das ist auch immer das, wo ich dann irgendwie gerne so ein bisschen rumfantasiere oder mich gerne mal umschaue. Irgendwie muss ich nur mal beispielsweise bei If This Then That anschauen, irgendwie, was es da alles für APIs gibt. Und da hat man wirklich eine riesengroße Aufstellung. Ich glaube, die sprechen über 300 APIs an oder noch deutlich mehr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Da kriegt man mal einen schönen Einblick. Die haben unter anderem so eine Sektion, wo drin steht, ja, Haushaltsgeräte und alle, die eine API haben von, oder nicht Haushaltsgeräte, aber Haushalt, so Kühlschränke, Thermostate, alles mögliche, Autos halt.
Ne? Ja, also inzwischen haben immer mehr Haushaltsgeräte ja eine API, wie auch immer die aussieht. Und das ist halt spannend, wenn man das halt alles miteinander verknüpfen kann durch Services wie If This and That, dann kannst du das und das machen. Oder du, wenn die REST API erstmal so weit steht, dann denke ich, wird früher oder später auch WordPress da in der Liste auftauchen. Dann kann man seine eigenen WordPress-Seiten dort füttern mit Daten oder halt Aktionen triggern, wenn auf meiner Webseite was geschieht.
Zum Beispiel. Naja, es geht halt immer mehr in Richtung Online-Kommunikation, ne? Also da kann sich jeder mit WordPress sein eigenes Kommandozentrale einrichten, von der aus die Waschmaschine steuern kann und den Staubsaugroboter.
Zum Beispiel, wenn ich ein WordPress habe, wo nur ich drauf Zugriff habe oder halt meine Familie und damit kann ich mein ganzes Haus steuern, das wäre natürlich angenehm, weil ich alles an einem Platz habe. Will man halt nur nicht hoffen, dass das System in fremde Hände gelangt.
Dann musst du ein starkes
Passwort. Das wäre mies. Da möchte ich noch mal ganz kurz drauf aufmerksam machen, es gibt einen Wasserhahn mit REST API. Das wäre natürlich ziemlich uncool. Ja, also wenn der einfach durchläuft. Den kann man dann über das Internet steuern. Man kann sich die Badewanne beispielsweise damit einlassen.
Oh mein.
Ja, es wird alles Mögliche. Es wird alles Mögliche noch kommen, aber das Problem ist momentan auch, dass alles Mögliche noch relativ teuer ist. Dieser Wasserhahn kostet, glaube ich, knapp 1.000 Euro oder sowas. Also da müssen wahrscheinlich in einem kleineren Bereich noch ein bisschen was getan werden irgendwie. Aber das ist solche Sachen gehen auf jeden Fall. Und dann könnte man beispielsweise, kurz bevor man nach Hause fährt, kann man halt eben dann seine Badewanne voll mit Wasser laufen lassen. Wenn man dann zu Hause ist, kann man
die Badewanne haben.
Ist das nicht toll?
Das ist wunderbar. Jetzt muss ich nur noch baden wollen.
Es ist auch immer so umständlich.
Du hast es nicht so mit Baden, ne?
Ich auch lieber.
Nee, ich bin der Duschtyp. Aber das ist
schnell, unkompliziert,
in der Diskussion pragmatisch. Suchen.
Ja, fast.
Genau. Jo, wollen wir es zusammenfassen? Ich glaube, das Thema ist spannend. Da werden wir auf jeden Fall noch sehr viel erfahren in den nächsten Jahren, sicherlich.
Ja, bestimmt gibt es noch das ein oder andere verrückte Plugin in Zukunft irgendwie. Da bin ich mal gespannt.
Klar, natürlich. Umso, sobald das Internet of Things richtig massentauglich geworden ist und erschwinglich, wird es da sicherlich WordPress-Lösungen auch mitgeben.
Ja, das denke ich auch. Also es fehlen dann nur die entsprechenden Plugins, die dann die entsprechenden APIs ansprechen müssen. Von daher, also ich bin mal gespannt, da wird in Sicherheit einiges kommen.
Genau. Ja. Wollen wir mal zu den Meetups kommen? Gibt's denn da was Neues jetzt in der Sommerpause?
In der Sommerpause? Ja, nächste Woche weiß ich auf jeden Fall schon, dass Köln ist. Das weiß ich schon mal auswendig. Ansonsten müsste ich mal kurz eben die Seite aufmachen. Bin ich jetzt, warum ist die denn jetzt nicht verlinkt? Mensch, meine Güte.
Das ist, weiß ich auch nicht.
Zu den Meetups. Am Montag haben wir das Meetup in Bremen. Am 15. August von 19 Uhr an. Das Ganze im Loft im Bahnhofsvorplatz Nummer 5. Dann haben wir noch das WordPress-Meetup in Potsdam am Dienstag, den 16. August, auch von 19 bis 21 Uhr. Dann gibt es noch das WordPress-Meetup in Köln. Das ist um 18.45 Uhr im Startplatz in Köln im Mediapark. Dann haben wir noch das WordPress-Meetup in Nürnberg am 18.08. im Bieramt Wanderer. Und jetzt haben wir wieder ein WP-Meetup hier stehen. WP-Meetup Franken ist ja dasselbe. Und Berlin am 25. August von 19 bis 22 Uhr und den Linden in der The Digital Eatery.
Genau.
Hans-Helge, du bist doch dann da. Was ist denn die Digital Eatery?
Digital Eatery. Haben wir eine ganz neue Location gefunden. Hatten wir das letzte Mal zum allerersten Mal getestet. Das ist eine richtig geile Location mitten in der City, nah am Brandenburger Tor. Das ist, wird von Microsoft. Ist das quasi eine Lokalbar, aber auch halt Räume für Meetups. Die stellen die halt ausdrücklich da zur Verfügung. Und da haben wir
da schon mal drin.
Da mieten wir uns quasi kostenlos ein, alles gesponsert von Microsoft. Also cool. Kannst dann halt dort noch Essen und Getränke halt kaufen. Die Bar ist dann extra länger offen für uns. Aber wir haben da halt einen großen Raum, um Vorträge halten zu können mit Bildschirm und ja, Sessions. Das ist halt richtig cool. Also allein wegen der Location lohnt es sich mal vorbeizukommen.
Und da kann man sich dann auch die ganzen Geräte drin angucken, ist das richtig?
Ja, genau. Das ist natürlich der von der ganzen Geschichte, dass da halt nicht nur die Leute kommen zum Essen, sondern dass man halt auch die neuesten Microsoft-Produkte da bestaunen kann.
Dann war ich da tatsächlich schon mal drin. Wahnsinn.
Crazy.
Ja, also das Ganze nochmal mit vielen Dank an wpmeetups.de. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, weil wir lesen die immer hier einfach raus vor, so ganz selbstverständlich. Wenn ihr die Termine dann nochmal einsehen wollt auf wpmeetups.de, könnt ihr die dann halt selber nochmal anschauen. Da sind mir die aktuellen Termine für die nächste Woche so in der Startseite angezeigt.
Genau. Danke an Simon, der das Ganze immer verwaltet.
Genau.
Genau. Von den WordCamps gibt es eigentlich wenig zu sagen. Hat sich nicht viel geändert, außer dass anstehende WordCamp in Frankfurt vom 2. bis zum 4. September.
Genau, wer dann in der Zeit in Kroatien sein sollte, genau an demselben Wochenende ist ein Split, dann auch noch WordCamp. Ansonsten sehe ich hier nur Singapur und alle möglichen.
Ich finde es so ärgerlich, dass Split an diesem Wochenende ist, weil ein Wochenende später wäre ich in Kroatien.
Ah, das ist natürlich echt ärgerlich. Das ist schade.
Ja,
na gut.
Aber naja, wir müssen das wohl an diesem Wochenende machen.
Ja, ansonsten kommen halt wirklich jede Menge WordCamps woanders. Obwohl, im Moment, ich sehe gerade Gdynia, ist es Gdansk, ist das nicht? Also Danzig ist es nicht, oder? Wo ist das? Kennt jemand Gdynia?
Ich sehe nur, dass es in Polen ist. Keine Ahnung, was es ist.
Okay, da ist nämlich auch am 9. bis 11. September ist da auch WordCamp. Natürlich, ja. Ansonsten sehe ich hier nur Salt Lake City, Los Angeles, Pittsburgh, Milwaukee.
Ich glaube, das ist jetzt
Tokio, wie gesagt, ne?
Das sind jetzt weniger unsere Bereiche.
Ja, also ich sehe da auch demnächst, Sevilla ist demnächst noch, also 30. September bis 2. Oktober, da ist halt eben, ich habe gehört, da soll es schön sein.
Hast du gehört?
Ja, nee, letztes Jahr war doch das WordCamp Europe da.
Ah.
Da gibt es ganz, ganz tolle Tapas.
Ja, wir haben das erweitert.
Also wer da hinfährt, kann sich gerne bei Sven melden wegen Tapas Recommendations.
Auf jeden Fall alles. Da gibt es ja alles als Tapas. Ja, das waren eigentlich dann jetzt auch die Bootcamps.
Kommen wir zum Schluss. Plugin-Picks, Theme-Picks, Artikel. Wir wollen inzwischen die Picks mal ein bisschen aufbohren und also wir behalten quasi die Kategorie bei von den Picks, dass jeder eine interessante Sache sagt, die ihm aufgefallen ist in den letzten Wochen. Aber wir beschränken uns jetzt nicht mehr nur auf Plugins, sondern auch auf Themes und Artikel, um das Spektrum ein bisschen mal zu erhöhen, weil es ja doch sehr interessante Dinge außerhalb der Plugin-Szene gibt.
Ich bleib bei Plugins.
Das darfst du gerne tun.
Ja, das Problem mit Plugins ist eben auf meiner Seite, dass mir fallen immer nicht so viele Plugins ein, wo ich jetzt sage, kann ich empfehlen. Das liegt aber einfach daran, dass wir viel zu viel entwickeln, als WordPress als Blog-Software zu benutzen. Ja, und deswegen habe ich vorgeschlagen, weil ich immer wieder interessante Artikel finde, wie meinen vom Giuseppe. Der hat nämlich ganz interessant mal beschrieben, wie ein durch WordPress läuft und sich Gedanken gemacht, was dort fehlt und wie man das schön umsetzen kann. The Life of a WordPress Request.
Okay, wird dann verlinkt bei uns natürlich in den Shownotes. Natürlich.
Bei dem Plugin Artikel Theme Picks.
Okay, und da geht es dann halt darum, wieder jetzt irgendwie eine Anfrage, ne, was dann passiert, wie die genau dadurch.
Genau, der nimmt quasi eine ganz normale Anfrage, hier so unseren Hallo Welt Post zum Beispiel, und geht den halt von Anfang bis Ende durch und zeigt, welche Hooks, welche Methoden, welche Klassen genutzt werden und welche genutzt werden könnten, die noch nicht existieren, weil die keiner implementiert hat, die aber besser wären und so weiter. Es ist ein sehr interessanter Artikel.
Okay, spannend.
Auf jeden Fall.
Okay.
Das ist Hans Helge. Was hast du denn?
Ja, war gerade abgelenkt, sorry.
Also was?
Ja, ich habe aber auch ein Plugin. Also ich bin noch nicht auf Artikel rübergewechselt wie René. Und zwar habe ich mir mal BackWPApp wieder rausgesucht, weil das doch ein Plugin ist, das mir in letzter Zeit wieder sehr geholfen hat bei der Backup-Erstellung. Also jeder, der irgendwie mit Daten zu tun hat, sollte natürlich immer Backups machen, sei das von seinem Blog als auch von seinen Festplatten für die Urlaubsfotos. Also schaut euch mal BackWPApp an. Gutes Tool, um seine Webseite zu sichern.
Ich mache das ja auch mal mit BackWPApp. Was ist eigentlich mit der Restore-Funktion? Gibt es die mittlerweile?
Die gibt es in der Beta-Version. Da bin ich gerade auch dran, das zu entwickeln.
Du bist
das. Ich bin das, ja, genau. Also wir sind dran, es ist natürlich nicht so easy zu machen, weil da viel zu beachten ist und wir haben da reichlich Beta-Tester finden können. Die schreiben wir jetzt immer nach und nach an und holen die in die Beta-Verse rein, dass die das Tool testen können. Also wenn ihr auch noch Interesse habt, das ist jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung, dann könnt ihr gerne euch auch noch für den Beta-Test anmelden. Link findet ihr dann in den Shownotes. Dort könnt ihr eure E-Mail-Adresse eintragen und werdet dann auf unseren Newsletter gesetzt oder auf die Liste gesetzt als Beta-Tester.
Ja, cool. Bin ich ja mal gespannt. Also ich nehme an, das kommt diese Funktion kommt dann in der Pro-Version, oder?
Genau, also sehr wahrscheinlich, zu 99% wird das ein Pro-Feature erstmal sein. Dafür entwickeln wir es, um natürlich auch, also unser Ziel ist natürlich auch damit, ein bisschen Geld zu verdienen, dass wir, also wenn ich wir sage, das sage ich, meine ich Impsight, für die ich ja in diesem Projekt arbeite, dass wir eben damit auch noch mehr Kunden gewinnen können, um die Plugin-Entwicklung von BackWPApp, aber auch anderen Plugins, die wir haben, zu finanzieren. Das heißt, wenn wir dadurch mehr Geld reinkriegen, können wir auch mehr Zeit in die Entwicklung reinstecken, was eigentlich nur logisch ist.
Man muss ja auch dazu sagen, dass BackWPApp an sich einfach schon ein echt gewaltiges Tool ist. Genau. Also das kann einiges, das konnte eigentlich mehr als die meisten, die ich vorher kennengelernt habe. Und seitdem ich das entdeckt habe, benutze ich das eigentlich nur noch. Also das ist wirklich, also auch in der freien Version ist das echt klasse. Und wer dann noch die ganzen anderen Zusatzfunktionen haben will, der
vorige Woche
entdeckt hat. Ich finde die super.
Genau. Also das Geld ist auf jeden Fall gut investiert, um unsere Entwicklung auch voranzubringen. Ich habe es nicht entdeckt, aber ich spreche es jetzt erst an. Ach so, Sven?
Ich? Nee, ich benutze das schon seit langem. Also seitdem ich den Daniel kenne, also schon ein paar Jahre her.
Ja, wahrscheinlich länger als ich.
Vielleicht, ja, keine Ahnung. Also ja, auf jeden Fall, ich benutze es und es ist echt gut.
Genau.
Ja, ich habe ja dann auch noch eins gefunden. Also das heißt gefunden, also der, das ist von Felix, der ja auch schon mal hier in der Sendung war. Es ging ein paar Mal bei den WordCamps so ein bisschen rum irgendwie. Ja, man hätte doch gerne mal Ordner für die ganze Mediathek und das nervt eigentlich, weil das alles auf einmal sichtbar ist und dass man das nicht orten kann und so weiter. Und da wird man dann halt von den ganzen Medien erschlagen in der Mediathek. Und der Felix hat dann ein Plugin programmiert, mit dem man den ganzen Attachments, also den ganzen Medien dann da drin, Taxonomien verpassen kann. Das heißt, dann kann man die anfangen zu ordnen. Und das hat er eigentlich auch ziemlich systemnah gelöst. Das sieht echt klasse aus. Kann ich nur empfehlen, runterzuladen. Dann für alle Leute, die einfach mal ihre ganze Mediathek durchordnen wollen oder von Anfang an der Ordnung drin haben wollen. Ja, installiert es euch mal. Es ist auch noch gar nicht so alt, ein paar Wochen erst und ja, probiert es mal aus.
Cool. Bis damit haben wir quasi das Thema behandelt, die Neuigkeiten oder? Abgehandelt, nette Plugins und Artikel vorgestellt.
Also mir fällt gerade noch eine Sache ein. Ich sammle gerade deutsche Blogs über WordPress oder beziehungsweise Blogs und Informationen so über WordPress. Wenn ihr da noch ein paar Tipps habt, ein paar habe ich schon, die würde ich ganz gerne vielleicht in der nächsten Folge mal vorstellen. Also immer her damit, dann komme ich auch nicht irgendwie dazu, das zu vergessen. Ein paar habe ich schon, aber wenn ihr meint, ich könnte euch das vergessen, dann schickt mir doch mal euren Link zu eurer Seite, dann gucken wir, ob wir euch dann einbauen.
War das jetzt die Ankündigung für das nächste Thema? Wir nehmen deutsche Blogs auseinander und kommentieren die mit du bist gut, du bist nicht so gut, du bist noch besser.
Nee, ich würde einfach mal vorschlagen, man muss sie jetzt nicht werten, einfach mal so einfach mal erzählen, was gibt's denn eigentlich, wo kann man sich eigentlich informieren und da gibt's halt ein paar und ja, ich finde das nicht ganz unspannend. Also das könnt ihr uns auch in die Kommentare schreiben oder per Twitter oder wo auch immer, schickt uns da schickt uns die Links, wo ihr eure Informationen
bezieht. Finde ich gut.
Ja. Klasse. Finde ich cool. Coole Aktion.
Dann war's das jetzt wirklich. Und
beschränken wir das nur auf Deutsch oder darf man auch englischsprachig?
Alles.
Alles. Also nicht nur Deutsch.
Sondern ja, wir können sie später kategorisieren in Deutsch und in Englisch oder so, aber schwierig wird Chinesisch.
Also wir sagen, alle Sprachen, die wir verstehen, sind gewünscht.
Das ist Deutsch und Englisch.
Ich kann nur Deutsch.
Und Sächsisch für René.
Sächsisch und Englisch. Und
jo, alles klar. Dann.
Polnisch.
Dann haben wir soweit alles. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich fürs Mitmachen.
Alles klar. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.